Ja, meine Damen und Herren, ich sehe es auch so, ja. Ich habe vor 2 Wochen in Venedig die Biennale besucht und neben der Hauptausstellung in den Giardini und in den Arsenalen gibt es sogenannte Collaterali, also kleine Ausstellungen, die zwar zum Gesamtprogramm gehören, aber dezentralisiert in einzelnen Gebäuden sind. Ich habe durch Zufall, weil es auf dem Weg zum Hotel lag, eine kleine Ausstellung besucht, in der Luigi Nonos, des Kommunisten und italienischen Komponisten, Plakatsammlung von 70 Jahren Protestplakaten ausgestellt war. Beginnend mit dem Spanischen Bürgerkrieg in den 30er Jahren und endend irgendwann in den 90er Jahren. Und dann geht man da durch und dann sieht man da alles, was antikapitalistischer, antifaschistischer Protest war, beginnend eben mit Spanien, Plakate über die deutsche Wiederbewaffnung, Vietnam, Chile, Nicaragua, ich brauche sie Ihnen nicht alle aufzuzählen. Und ich bin aus dieser Ausstellung rausgegangen mit einem niederschmetternden Gefühl, hier eine Galerie von Niederlagen besichtigt zu haben, die in der 70-Jahres-Spanne auch genau meine Lebensspanne sozusagen beschreiben. Und meine Damen und Herren, unser kleiner Protest von 2005 gehört, glaube ich, auch in diese Galerie der Vergeblichkeiten, auch wenn wir es geschafft haben, in dem allgemeinen Diskurs immerhin ein Element zu sein, das gelegentlich sogar auch gehört wird. Bin gar nicht sicher, ob ich wirklich hier eine Bilanz ziehen kann. Ich will aber beginnen mit einem kleinen Rückblick, der nochmal verdeutlichen soll, was eigentlich der sozioökonomische Kontext war, aus dem heraus sich ab Ende der 90er Jahre diese Entwicklung hin zur neuen Steuerung und zur Übernahme von ökonomischen Praktiken in das Erziehungssystem vollzogen hat. Das war das Großklima des Neoliberalismus. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass man da sehr differenziert, auch vor allen Dingen, wenn man mit Ökonomen redet, über die verschiedenen Facetten dieses Programms. Aber ich will es einfach nur als ideologisches als Großideologie sozusagen hier einführen. Als ein Programm, das eingeführt worden ist, und zwar mit ungeheurer medialer Macht, um den Umbau des Sozialstaates in Europa zu betreiben, die Aufhebung des nach 1989 obsolet gewordenen Sozialstaat-Kompromisses, der die Bundesrepublik immerhin über viele Jahrzehnte getragen hatte. Die Stichworte, die in diesem Zusammenhang genannt worden sind, waren Staatsversagen. Der Schuldenstaat musste sehen, wie er sich, nachdem er jahrzehntelang den Sozialstaat auch über Schulden finanziert hat, aus dieser Situation befreien kann. Und in dieser Situation, in diesem Kontext, tagt 1996 der Verein für Sozialpolitik, das ist die renommierteste Vereinigung von Ökonomen, jedenfalls von denen, die nicht direkt etwa bei der Hayek-Gesellschaft organisiert sind. Und deren Thema war 1996, wie gesagt, also 4, 5 Jahre vor Pisa, der Umbau des Bildungswesens, und zwar unter dem Stichwort Anpassungszwang. Es wurde sozusagen von den Ökonomen ein Anpassungszwang des Marktes für Humankapital diagnostiziert. Und die Tagung, die organisiert wurde von diesem Verein für Sozialpolitik, sollte das Bildungswesen auf Deregulierungsmöglichkeiten durchforsten. So heißt es im der Dokumentation dieses Bandes. Da ging es darum, einmal die Unterfinanzierung und die Fehllenkung von Ressourcen im Bildungssystem zu behandeln, aber auch nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen. Die Unterfinanzierung, die strukturelle Unterfinanzierung des Bildungssystems war, das kann man, glaube ich, ohne große Analyse erkennen, war die Folge der letzten Reform der 1960er, 70er Jahre, die unter dem Stichwort Demokratisierung und Expansion des Bildungswesens gestanden hatte und zu einer nicht zuletzt durch die Demografie angefachten naturwüchsigen Wachstum im Bildungssystem geführt hat, mit eben einer Erhöhung der Beteiligungsquoten und der Aufenthaltsdauer im Bildungssystem jedes Einzelnen. Es ist seinerzeit schon in dem kleinen Band, der über unsere Tagung von 2005 erschienen ist, dokumentiert, dass etwa der Kollege Tenort gesagt hat, ja, wir hätten es hier mit einem Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik zu tun. Und wenn wir diesen Paradigmenwechsel uns nochmal einfach nur aufrufen, dann war es ein Wechsel von einer Bildungspolitik, die Stephen Carnoy in anderem Zusammenhang mal Equity-driven genannt hat, also von Gerechtigkeits- und Gleichheitsvorstellungen angetriebene Reformen, und der Wechsel hin nun zu Finance- bzw. Competition-driven Reforms, die also sozusagen einen ganz anderen Fokus auf das Problem und die zu lösende Problemstellung legen. Wir kennen das alle als die Umstellung von Input auf Output-Steuerung, wobei Input in der Wahrnehmung der Propheten der Output-Steuerung, Input-Steuerung darin besteht, immer mehr Ressourcen zu fordern, also kleinere Klassen, mehr Lehrer, mehr Schulzeit und so weiter. Und die Output-orientierte, also ist sozusagen darauf spezialisiert, weniger Ressourcen einzusetzen und dabei noch mehr Qualität zu erreichen. Das jedenfalls war das Versprechen der Betriebswirte, die in der Tat etwa in dieser Universität in Gestalt von McKinsey dann Einzug gehalten haben. Dieses Programm der Output-Steuerung, der Finance- und Competition-Driven-Reform hat eine Menge Hoffnungen mobilisiert, jedenfalls auf Seiten der Bildungspolitik, und Befürchtungen auf der Seite der Kritiker, wobei wir immer unterscheiden müssen, was ist Programm und was ist Realität. Wir haben jetzt 15 Jahre dieser Reform hinter uns und wir könnten versucht sein, unter dem Gesichtspunkt von Wirkungen und Nebenwirkungen eine Bilanz zu ziehen. Das ist aber, wie Sie alle wissen, methodologisch und methodisch nicht so einfach, weil es sich hier um ein Realexperiment handelt, also das große PISA-Experiment, will ich das mal nennen, das als Realexperiment eben keine Kontrollgruppe kennt. Und wir wissen nicht, was mit dem Bildungssystem passiert wäre, wenn es diese Intervention nicht gegeben hätte. Insofern sind wir also nicht ganz in einer glücklichen Situation, hier Bilanz ziehen zu können. Ich kann nur, es ist eben schon mal darauf hingewiesen worden, von denjenigen, die viele Hoffnungen mit diesem Programm verbunden haben, wird heute sozusagen im Versuch, hier eine Art Deutungshoheit über die Einschätzung der Reform behaupten, etwa von dem derzeitigen Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, bezogen auf Bologna, habe ich gerade gefunden in einer Publikation des Hochschulverbandes, gesagt, Bologna ist nun endlich aus der Pubertät heraus und hat sich in mancher Hinsicht durchaus gut entwickelt. Und dann Wehklagen vernimmt man kaum noch aus den Hochschulen. Allenfalls liest man über diese im Feuilleton. Ich weiß nicht, an welcher Hochschule Herr Prenzl seine Ohren aufstellt. Also ich höre da irgendwie immer andere Sachen. Und ein zweites Zitat von dem Vorsitzenden des Wissenschaftsrates. Mit dem Begriff Verschulung werden Verbesserungen in der Lehre gerne mies gemacht, sagt er. Und dann sagt er, es ginge darum, die Lehre hat genau wie der Unterricht, also die Universitätslehre, wie der Unterricht das Ziel, die Wahrscheinlichkeit, etwas zu lernen, deutlich zu erhöhen, im Vergleich zu jemandem, der allein vor sich hin lernt. Ich hatte irgendwie immer so eine Vorstellung von Studium, dass man da irgendwie allein vor sich hin lesen müsste. Aber das sehen die vom Wissenschaftsrat heute anders. Da kann die Hochschule, das ist sein Schluss, da kann die Hochschule selbstverständlich auch vom guten Unterricht der Schule lernen. Meine Damen und Herren, ich will die Bilanz kurz halten. Ich glaube, da ist mittlerweile schon von allen alles dazu gesagt worden. Ich will nur noch mal erinnern, es gibt harte, konkrete Ziele. Das eine Ziel war, die Unterfinanzierung des des ganzen Bildungssystems zu korrigieren. Wenn man noch mal sich erinnert, die Unterfinanzierung war letzten Endes eine politische Entscheidung, Ministerpräsidentenbeschlüsse von 1977, die Deckelung der Kosten für die Hochschulen, aber die Öffnung der Hochschulen gleichzeitig betrieben haben. Also Unterfinanzierung. Dann kam hinzu, mit diesem Versprechen, mit weniger Geld mehr zu erreichen, kam hinzu die Qualitätsdiskussion, also das Versprechen, man könne die Qualität nicht nur kontrollieren, sondern auch verbessern. Und schließlich als drittes lagerte sich an, und das ist eine ganz interessante, wenn man es genau betrachtet, interessante Diskussion, lagerte sich die Gerechtigkeits- und Gleichheitsfrage noch an. Aber die kam sozusagen als Sekundäreffekt, weil bei diesen Vergleichsstudien Effekte der Schicht und Zugehörigkeit und dann auch der Migrationshintergrund rausgerechnet wurden, um sozusagen die Leistungsfähigkeit des Systems unabhängig von seiner Klientel beurteilen zu können. Wenn man diese drei Gesichtspunkte nur in den Blick nimmt, dann wird man sagen können, also was bezogen auf die Unterfinanzierung geschehen ist, ist jedenfalls nicht besonders erfolgreich gewesen unter dem Gesichtspunkt, dass es auf Output-Steuerung beruht. Denn die Maßnahmen, die ergriffen wurden, waren eben im Sinne der Deregulierung und der Suche nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten, Einführung von Studiengebühren, Besoldungsneuordnung, leistungsorientierte Besoldung, Schulzeitverkürzung, G8, G9, und Kürzung der Politik des knappen Geldes in der Universität, Kürzung der Grundfinanzierung zugunsten von Drittmitteleinwerbung. Wenn man diese Punkte sich nur ansieht, kann man sagen, Studiengebühren sind in Deutschland mittlerweile wieder abgeschafft. Das ist auch ein interessantes Phänomen, dass das sozusagen nicht durchsetzbar war. Wir können aber sicher sein, dass das in ein paar Jahren wieder auf den Tisch kommt als Wiedervorlage und dann wird es durchgesetzt werden. Die Wehbesoldung hat vom Bundesverfassungsgericht keinen Bestand gehabt, musste teilweise jedenfalls zurückgenommen werden. G8, G9 ist zum großen Teil gescheitert. Die Proteste der Eltern haben da einiges bewirkt. Was gelungen ist, ist die Umstellung der Finanzierungsmodalitäten der Universität auf Drittmittel. Der Anteil der Grundfinanzierung, das Verhältnis von Grundfinanzierung zu Drittmitteln hat sich ganz erheblich verschoben. Und zwar derart verschoben, dass man mittlerweile Analysen lesen kann, dass hier mit der Umstellung von Forschungsförderung auf Forschungslenkung, denn das scheint der Punkt zu sein, solche unverdächtigen Leute wie Paul Kirchhoff, Sie erinnern sich, das ist der Professor aus Heidelberg, in einem sehr interessanten Artikel davon ausgeht, dass mittlerweile nicht durch die Drittmittel, die aus der Wirtschaft in die Universität kommen, die Freiheit von Forschung und Lehre, vor allem von Forschung, beeinträchtigt sei, sondern dass diese Lenkungswirkung der Drittmittel und die permanente Erhöhung der Drittmittel mittlerweile einen Punkt erreicht hätten, wo der Verfassungsrichter Kirchhoff den Eindruck gewinnt, dass hier möglicherweise Grundgesetz Artikel 3 Absatz 5 verletzt sein könnte. Ich sage das jetzt nur so am Rande. Das wird man sich noch mal genauer angucken können und vielleicht ist da auch noch, liegt da auch noch mal ein Feld, wo man aktiv werden kann. Was die Qualität angeht, haben wir bisher nur diese PISA-Diskussion und die PISA-Diskussion ist eindeutig geprägt von der Tatsache, dass die hochaggregierten Daten, die da gesammelt werden, auf der operativen Ebene, da wo sozusagen die Verbesserung des Schulsystems anstünde, nicht ankommen, nicht gebraucht, nicht benutzt werden können und dass man jetzt langsam beobachten kann, wie sich die empirische Bildungsforschung wieder zu einer vergleichsweise soliden Begleitforschung von Modellversuchen oder dergleichen entwickelt und wir können gespannt sein, was dabei rauskommt. Wenn man sich dieses Szenario ansieht, kann man sagen, ja, es ist unheimlich viel Infrastruktur geschaffen worden, also was zum Beispiel empirische Bildungsforschungskapazitäten, Umstellung der Fachbereiche und so weiter angeht. Es ist strukturell verändert worden, die Finanzierungsmodalitäten, aber in Bezug auf und Unterfinanzierung ist nur insofern aufgehoben oder gemildert, als tatsächlich durch Input, durch zusätzlichen Input, und zwar zeitlich befristeten Input, hier eine Anpassung an die weiterhin gestiegenen Studierendenzahlen, jedenfalls im Universitätsbereich stattgefunden hat, der aber dazu geführt hat, dass das Verhältnis von Studierenden etwa zu Lehrenden oder das Pro-Kopf-Ausgaben pro Studierenden weiter gesunken sind. Interessant ist, dass das, was ich eben geschildert habe, was sozusagen abgeräumt worden ist, die Gebühren und die Schulzeitverkürzung der Universität, die Studienzeitverkürzung konnten wir nicht, dass das beruht auf im Grunde irrationalem Protest. Denn das, was die Eltern da aufgeführt haben in Sachen G8, G9, ist nicht anders als durch Irrationalität zu erklären. Weil es gibt keinen guten Grund, warum soll die Schule 8 oder 9 Jahre sein. Das hat irgendwelche Traditionen, die sich irgendwie entwickelt haben. Das kann man organisieren. Und das Gleiche gilt für diese Studiengebühren, wo man auch sagen, jeder vernünftige, denkende Mensch sagt, natürlich braucht es diese Studiengebühren und natürlich kann man die auch rechtfertigen. Aber sie sind durch eine massive Protestbewegung abgeräumt worden und die Politiker haben da sozusagen den Rückzug angetreten. Und ich will dieses Moment der Irrationalität hier nur benennen, ohne es jetzt näher ausführen zu können, weil ich darauf später nochmal zurückkommen will. Es scheint sozusagen das Moment zu sein, das für Protest wirksam macht, wenn er sozusagen seine Rationalität, gegen die er antritt, durch eine, ich sage es mal vorsichtig, Nicht-Rationalität unterstützt. Was mich heute Morgen an dieser ganzen Entwicklung besonders interessiert und woraus auch in gewisser Weise mein Pessimismus resultiert, ist, dass mit dem Paradigmawechsel in der Bildungspolitik zugleich ein grundlegender Wechsel des Rationalitätsmusters im öffentlichen Diskurs, nicht nur über Bildung, sondern allgemein über die gesellschaftliche Entwicklung verbunden war. Ich habe seinerzeit auf der Konferenz hier vor 10 Jahren das Stichwort neues Bildungsregime benutzt, ohne damals wirklich schon genau zu wissen, was man da alles drunter verstehen kann. Ich würde heute sagen, das ist noch eine Ebene zu konkret, also im Sinne von zu operativ gedacht, sondern wir müssen analysieren, was sozusagen als eine Art kulturelle Veränderung der Diskurslandschaft entstanden ist. Und das benenne ich heute mit dem Begriff des methodologischen Ökonomismus. Das ist ein Begriff, den ich bei einem Wirtschaftsphilosophen Karl Hohmann gefunden habe und der zunächst mal nichts anderes behauptet als eine Strategie der Theoriebildung, die für sich in Anspruch nimmt, ökonomische Prämissen oder die Prämissen der ökonomischen Theorie auf alle Sphären der Gesellschaft ausdehnen zu können. Die Ökonomen sind weniger bescheiden als andere Disziplinen, gehen davon aus, dass ihr Theoriemodell oder ihr Theoriekonzept menschlichen Verhaltens verallgemeinerbar ist. Und der prägnante Fall, den Sie alle kennen, ist Gary S. Becker, der in den 60er Jahren den Begriff des Humankapitals erfunden hat und die Bildungsökonomie in Gang gesetzt hat und dafür 1984, glaube ich, auch den Nobelpreis bekommen hat. Bei Becker, also in den 60er Jahren, gab es noch ein ganz schlichtes Modell des Homo economicus, eine Universalisierung, würde ich sagen, der Sozialfigur des Krämers, also jemand, der Gewinnverluste errechnet, Kosten-Nutzen abwägt und in der modernen Form des Betriebswirts uns nun wieder begegnet. Das ist die Grundlage für die im Augenblick in den Sozialwissenschaften immer noch beherrschende Rational-Choice-Theorien, wobei Freiheit der Begriff, der emphatische Begriff der Freiheit zur Wahlfreiheit reduziert wird, zur Wahlfreiheit zwischen vorgegebenen Alternativen. Und wenn man klug ist, dann formiert man diese Alternativen entsprechend, sodass die Wahl auch so ausgeht, wie man sie sich gewünscht hat. Dieses Denkmuster, das in den Laufe der letzten 30 Jahre dauernd Verfeinerungen erlebt hat, also der Homo economicus als relativ blutleere Figur, die gar nicht ich sagen kann, wird allmählich mit Behaviorismus und Institutionenökonomie aufgeladen und komplexer gemacht, aber sie bleibt im Grunde eine einfache Grundfigur, die von den Ökonomen vorausgesetzt werden muss, um ihre Modelle des Marktes und der Markttransparenz fahren zu können. Die Attraktivität dieses Konzepts für die Politik liegt in dem, was man schon im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert sogar schon politische Arithmetik genannt hat. Also sie liegt darin, dass man auf eine Rationalisierung der Politik hofft, dass Entscheidungsoptionen transparent gemacht werden, Policy-Optionen, wie man heute sagen würde, transparent gemacht werden und Wirkungen von Interventionen mehr oder weniger ausrechenbar. Das ist auch der Kontext, in dem dann die Politik uns immer vorführt, das sei eine Entideologisierung der Politik und man müsse endlich wegkommen von den ideologischen Grabenkämpfen. Ein schönes Beispiel für was hier gemeint ist, ist der Begriff des Policy Design oder Strategic Policy Design. Das entnehme ich einem Wort von Andreas Schleicher. Sie erinnern sich, in einer sozusagen Internationalisierung der Proteste hat es vor 2 Jahren, glaube ich, die Initiative eines Kollegen aus USA gegeben, einen offenen Brief an Andreas Schleicher zu verfassen und daran zu protestieren, Pisa schadet mehr als es nutzt und so weiter. Wurde im Guardian veröffentlicht, viele von uns haben das auch unterschrieben. Und Schleicher hat dann geantwortet und in dieser Antwort heißt es ganz lakonisch, Pisa has provided many opportunities for more strategic policy design. Und damit ist klar, hier geht es um eine Regierungsstrategie, die in unserem Kanzleramt in Berlin in einer Arbeitsgruppe gemündet ist, die tatsächlich den Titel Wirksam Regieren trägt und in der Verhaltensökonomen beschäftigt werden, die damit beschäftigt sind, Policy Design zu betreiben, also sich zu überlegen, wie man bestimmte Vorhaben der Politik möglichst wirksam dem Publikum vermitteln kann, ohne dass die sich dagegen in Opposition geraten. Zum Kern dieses methodologischen Ökonomismus gehört, und damit ist für uns jetzt als Erziehungswissenschaftler interessant, zum Kern gehört das Verhältnis von Markt und Moral. Das kennen wir auch schon aus der berühmten Bienenfabel von Mondeville. Also die Frage, ist moralisches Verhalten oder marktförmiges Verhalten wirkungsvoller? Und die Ökonomen werden uns natürlich erklären, dass die, ganz in der Tradition auch eines Adam Smith, dass der Markt eine riesige Informationsverarbeitungsmaschine ist, auch eine Informationsgenerierungsmaschine ist, die allen anderen Erkenntnismedien überlegen ist. Also der Markt ist allwissend, der Markt ist gerecht, der Markt sorgt für Ausgleich und Balance, für Gleichgewicht. Der Markt ist gleichsam eine mystisch-religiös überhöhte Quelle der Erkenntnis. Und solche Leute wie Hayek und auch Friedman würden jederzeit argumentieren, dass keine Wissenschaft oder kein anderes Erkenntnismedium, das wir zur Verfügung haben, besser wäre als das, was uns der Markt an Informationen liefern kann. Es ist also eine Art Letztbegründung für menschliches Handeln, das sich sozusagen herstellt über diesen Marktmechanismus. Natürlich immer konditioniert, immer als idealisierte Bedingung, immer vorausgesetzt rationales Verhalten, immer vorausgesetzt vollständige Transparenz oder wenn keine vollständige Transparenz ist, dann die Notwendigkeit, sie herzustellen. Oder wenn kein rationales Verhalten unterstellt werden kann, wofür es viele Hinweise aus der Psychologie gibt, dann muss man sozusagen das mit berechnen. Aber der Markt und zumal unter den Bedingungen der Mathematisierung und der Digitalisierung ist ein Generator von Begründungen, die alle anderen möglichen Begründungen ersetzen. Insofern hat die Ökonomik mit der Pädagogik einige Gemeinsamkeiten. Sie ist nämlich voll von Idealen und Idolen und legt es darauf an, Pädagogik wie Ökonomik, diese Ideale wahrzumachen. Und das ist auch genau das, was die Ökonomen betreiben. Sie wollen im Grunde ihre Modellvorstellungen, ihre vergleichsweise reduktionistischen Modellvorstellungen wahrmachen, so wie wir Pädagogen unsere Idealvorstellungen vom Menschen eben auch wahrmachen wollen. Nur dass es in dem Fall eben ein Homunculus Homo economicus ist, der aber den Vorteil haben soll, und das ist jetzt Hohmann, und da deswegen referiere ich Ihnen das überhaupt, weil man da also schon erstaunt ist, der Markt kann Moral und auch damit Ethik ersetzen. Also wenn man Pädagogik und Ökonomik sich von der Herkunft anguckt, dann kommen sie beide aus der Moralphilosophie, haben beide so eine Doppelverortung in der Ethik und in der Psychologie. Und jetzt kommt diese Ökonomik und sagt, die Moral kann Vergleichbares zum Markt nicht leisten, weil es eine ganz einfache Überlegung gibt, was sind moralische Prinzipien wert, wenn sie etwas kosten, beziehungsweise wie lange sind sie brauchbar, sobald sie den Interessen und den Choice, den Wahlmöglichkeiten widersprechen. Da ist ja sehr viel Realität dran. Wir können, glaube ich, alle sagen, dass das mit der Moral im Ökonomiebereich jedenfalls nicht so weit her ist. Wenn wir uns die Strafzahlungen der verschiedenen Konzerne angucken, die FAZ schrieb neulich von der Fälscherwerkstatt VW. Also gut, aber hier wird jetzt jedenfalls ganz klar auf das Menschenbild gesetzt, das nicht mehr, wie wir Pädagogen uns das vorgestellt haben, durch moralische Selbstbestimmung, indem wir sozusagen bestimmte Prinzipien internalisiert als Tugenden weitergeben, sondern hier wird ganz klar auf externe Steuerung gesetzt. Es geht um Anreize, es geht um Sanktionen, es geht um Belohnungen und dergleichen. Es wird kein anderes Instrument benutzt als eben diese direkte Verhaltenssteuerung. Denken Sie immer dran, Pädagogen haben es mit Erleben zu tun, Bewusstsein, Ökonomen gehen unmittelbar auf die, auf das Verhalten. Der Punkt ist nun der, dass dieses Angebot der Ökonomie in der Pädagogik Anschlussmöglichkeiten findet, Gemeinsamkeiten findet. Denn eine Technology of Human Behavior, wie schon Skinner in den 60er Jahren angeboten hat, eine solche Versuchung läuft sozusagen in der gesamten pädagogischen Diskussion immer mit. Es gibt immer diese Vorstellung, dass die Wirkung doch durch irgendwelche sicheren, über Kausalität vermittelten Prozesse zu erreichen sein müsste. Denken Sie nur an die in der empirischen Bildungsforschung lange Zeit favorisierte Prozess-Produkt-Modell, das mittlerweile von Herrn Weinert abgeräumt worden ist und aber ersetzt worden ist durch ein Angebots-Nutzen-Modell. Und wenn man sich diese Begrifflichkeiten angesehen hat, ja, kommen die jetzt aus der Psychologie oder kommen die aus der Ökonomie? Wer hat von wem hier eigentlich das Grundprinzip abgeschrieben? Prozess, Produkt oder Angebot-Nutzen-Modelle sind offenkundig Modelle, die in der Logik des Rational Choice gebaut sind. Diese Vorstellung, dass man die Beeinflussung menschlichen Verhaltens durch behavioristische Konzepte leisten könne, die wird in mehreren Großprogrammen, eins davon heißt Enlightened Pragmatism, also erleuchteter, oder nein, man müsste sagen aufgeklärter Pragmatismus, wobei das ein anderes Wort für Evidence-Based Decision-Making ist, oder auch libertärer Paternalismus beschrieben, da gibt es ein schönes Buch dazu, das sagt, die Verhaltensweisen der Menschen sind zum Teil irrational, deswegen muss man ihnen zu Hilfe kommen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, und zwar durch jede Form von Manipulation. Das nennt man dann Choice Architecture, also die erinnern sich, Wahlfreiheit ist die Freiheit, die einem bleibt, und wenn man Choice Architecture betreibt, also die Wahlmöglichkeiten bereits konditioniert bzw. entsprechend aufbaut, dann kann man eben darauf hoffen, dass die Entscheidungen dann auch die richtigen sind. Das sind so Beispiele, kennen Sie alle, wenn bei Organspenden zum Beispiel, das wird immer gerne benutzt als Beispiel, Sie können Opt-in oder Opt-out Formulierungen wählen und je nachdem, welche Entscheidung Sie den Leuten vorlegen, willst du spenden oder willst du nicht spenden, kriegt man da sozusagen andere Ergebnisse. Choice Architecture Framing nennt man das. Diese Regierungstechniken des libertären Paternalismus und Enlightened Pragmatism richten sich an erwachsene Mitglieder von Organisationen, seien sie in der Klienten- oder in der Leistungsrolle, Wähler oder Gewählte, Käufer oder Verkäufer, Patient und Arzt. Sie benutzen Methoden der Beeinflussung von Verhalten, die sich in vielen pädagogischen Programmen als Mikrotechnik der indirekten Erziehung finden lassen. Dass verhaltensökonomische Denkweisen in der Erziehungspraxis vergleichsweise geräuschlos eindringen können, ist deshalb möglich, weil es dort in der Pädagogik entsprechende Anschlussmöglichkeiten und Bereitschaften längst gibt. Wenn man die verhaltensökonomischen Techniken betrachtet, könnte man sogar umgekehrt den Eindruck einer schleichenden Pädagogisierung der Ökonomie gewinnen. Genauer aber wird man sagen müssen, dass es sich bei der Verhaltensökonomik um das Phänomen einer Erziehung ohne Pädagogik handelt. Das heißt, ohne eine normative Fundierung. Das wäre eine andere Variante der, Zitat, Infragestellung der exklusiven Zuständigkeit des Erziehungssystems für die Lösung des Problems der Vermittlung von Wissen, welches, wie Kollege Kade beobachtet hat, bereits durch die Orientierung am Lebenslauf, lebenslanges Lernen, ausgelöst worden sei. Welches Wissen bedeutsam ist für den Lebenslauf, wird für den es keinen stabilen Halt mehr gibt, und das ist der Punkt, keinen stabilen Halt mehr gibt, zu geben scheint, wird von der Ökonomik ebenso selbstverständlich bestimmt wie die Wahl der Mittel, die einer wirksamen Vermittlung dienen können. Schon Rousseau praktiziert Choice Architecture oder Framing. Wenn er die disziplinierende Wirkung der Sache gebraucht, mit der er seinen Emil beschäftigt oder wenn er ihn in Situationen bringt, die das erwünschte Verhalten seines Zöglings unumgänglich machen. Bis in die neueste Erlebnispädagogik ersetzt der Erzieher geschickt Zwang durch Notwendigkeit, wenn etwa die Gewalten der Natur kooperatives Verhaltensweisen von Jugendlichen, die man etwa ins Gebirge gebracht hat, erzwingen. Die Macht der Sache sei, so schreibt Rousseau, deshalb so wirkungsvoll, weil der Zögling sich nicht dagegen wehren könne. Keine Unterwerfung ist so vollkommen wie die scheinbar freiwillige, denn man nimmt den Willen selbst gefangen. Zitat Rousseau. Was ist das Problem? Und damit will ich versuchen, jetzt zu einem Ende zu kommen. Wir stehen vor der Frage, dass die Erziehung nicht nur eine Eigenrationalität verfolgt, also ihr Problem auf eine bestimmte Weise lösen muss, sondern dass sie auch eine Eigennormativität ausbildet und ausbilden muss, die eben den Unterschied machen, wir gehen nicht auf Verhalten, sondern auf Erleben. Und es sind uns nicht alle Mittel der Personenbeeinflussung recht, jedenfalls alle Mittel, die am Bewusstsein vorbei manipulativ sind, fallen aus. Erziehung unterscheidet sich von Indoktrination, von Mission oder von Werbung und PR. Aber, und das ist jetzt der Punkt, an dem ich auf die Irrationalität des Protests wieder zurückkomme, wir haben uns selber in eine schwierige Lage gebracht, weil wir eigentlich nicht mehr wissen, warum wir den Umgang mit unseren Kindern, den jetzt die OECD mit Hilfe ihrer Betriebswirte sich ausgedacht hat, warum wir diesen Umgang nicht wollen. darf, soll die ältere Generation, um nochmal traditionell zu formulieren, mit der jüngeren so verfahren, wie es die Betriebswirte sich vorstellen oder wie es die OECD vorgibt? Die oben erwähnte Irrationalität war, die sich durchgesetzt hat gegen die Verbetriebswirtschaftlichung der Erziehung, war im Grunde nur der Versuch, sagen, nicht diese Rationalität, also nur eine Negation. Aber haben wir was entgegenzusetzen? Hat die Erziehungswissenschaft, hat irgendwer sonst eine Idee davon, warum wir das, was auf uns zukommt, zum Beispiel, was Herr Dräger und Herr, wie heißt er, jetzt als digitale Revolution der Erziehung beschreiben, wo es eben nicht mehr darum gehen wird, dass, wir werden das wahrscheinlich heute im Laufe des Tages noch hören, wo es nicht mehr darum gehen wird, dass die Kinder da, die 15-Jährigen, da mit Bleistift irgendwelche Fragebogen ausfüllen, sondern dass sie das computerbasiert tun werden und dass man sozusagen die Geräte, die man schon zur Verfügung hat und die in den Klassen ja schon anwesend sind, in Zukunft nutzen wird, um die Kinder zu tracken, also ihnen ihre Datenspuren zu verfolgen und darauf dann entsprechende Lernprogramme aus. Dann braucht man nicht mehr 3 Jahre zu warten, bis man den Leistungsstand seines Kindes erfährt, weil den kann man abends abrufen, und zwar bezogen auf die Klasse, auf die Schule, auf die Stadt und möglicherweise auch auf die Welt. Jeder Tag weiß man, was für ein Potenzial da. Und die Frage, die ich nur stellen will, und damit höre ich dann auch schon auf, ist, woher wissen wir, dass wir das nicht wollen, was wir können, was wir im Augenblick machen können? Und in dieser pluralisierten Welt sind sozusagen Letztbegründungen und normative Orientierung nicht mehr ohne weiteres verfügbar. Ich habe vor 5 Jahren, also nach der Lehman-Katastrophe oder dem Lehman Brothers Zusammenbruch und der daran anschließenden Wirtschaftskrise, in einem Artikel, dem optimistischen Titel After Neoliberalism, habe ich kopiert von Wallerstein, zitiert, den ich diesen optimistischen Titel After Neoliberalism gegeben habe. Und da hatte ich irgendwie noch den Eindruck, also nach diesem Crash hat sich diese Disziplin, die nicht nur das nicht vorhergesagt hat, das ist ja, muss man ihnen ja nachsehen, aber die mit ihren eigenen Theorien dazu beigetragen hat, dass diese Katastrophe eingetreten ist, hat diese Disziplin sich völlig unbeschadet aus dieser Situation herausgeholt. Ich habe nicht gesehen, dass der Fachbereich da zugemacht worden wäre oder dass irgendwie, sondern im Gegenteil. Man muss sich fragen, wie es möglich gewesen ist, dass sozusagen trotz dieser Erfahrung, die Politik ja nun wirklich massiv gemacht hat und die wir als Publikum wirklich massiv nachvollziehen konnten. Und wenn man ein bisschen tiefer in die Wirtschaftsteile der Zeitung gegangen ist, dann hat man auch gesehen, diese Diskussion hat es gegeben. Wie ist es möglich, dass diese nicht nur diese Disziplin ihre Theorien aber auch überhaupt nicht geändert hat oder so gut wie nicht geändert hat? Und wie ist es zweitens möglich, dass diese Großideologie, von der ich am Anfang gesprochen habe, immer noch sozusagen unangefochten ihre Hegemonie ausüben kann? Es gibt ein aktuelles Buch zu diesem Thema von Philipp Mirowski, Untote Leben länger, in dem er das versucht zu analysieren und kommt zu dem doch wiederum auch niederschmetternden Ergebnis, dass man dahinter machtvolle Interessen vermuten kann. Und damit bin ich auch beim Ende. Wenn wir über Erziehung reden und über Erziehungsprogramme, dann reden wir nicht nur über essentially contested concepts, also um grundsätzlich umstrittene Fragen, sondern wir reden in ganz entscheidenden Punkten über Macht und über Machtfragen. Und die Frage ist, ob eine Versammlung wie diese so viel Vetomacht aufbringen kann, dass sie sich an diesem Prozess beteiligen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Achso, okay. Achso, das soll ja noch diskutiert werden. Ja, ich möchte Ihnen auch Gelegenheit geben.